Wahnsinn des Lebens ist ein Austausch- und Kompositionsprojekt im digitalen und im realen Raum mit freiberuflichen Musikschaffenden aus Köln und Umgebung. Das Projekt richtet sich insbesondere an junge Erwachsene. Initiiert wurde es von der Kölner Philharmonie, konzipiert und durchgeführt von Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Hallo und guten Morgen. Ich bin Judith und studiere an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Mit mir heute hier im Zoom-Meeting ist Moritz Behrens. Herzlich willkommen, Moritz, und schön, dass du heute hier bist bei uns.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Moritz ist Kontrabassist und ist seit mittlerweile 13 Jahren schon hier in Köln. Er ist hier als freischaffender Musiker tätig. Moritz, möchtest du uns mal ein bisschen erzählen, was deine freischaffende Tätigkeit hier alles umfasst?
Ja, gerne. Also ich meine, im Prinzip werde ich häufig angerufen für verschiedene Engagements und in verschiedenen Projekten mit Leuten, die ich kennengelernt habe, teilweise aber auch Leute, die mich irgendwo kennengelernt haben, und habe ein eigenes Ensemble. Mit diesem eigenen Ensemble, das Kollektiv 36 Köln, organisieren wir selber Veranstaltungen und denken uns selber Formate aus. Und eigentlich ist es schwer zu sagen, so was mache ich da vor allem. Es gibt einfach sehr viele verschiedene Situationen oder sehr viele verschiedene Engagements, die ich immer wieder habe, und das variiert stark.
Also wirst du dann immer für bestimmte und verschiedene Projekte angefragt?
Genau.
Könnte man sich das dann so vorstellen? Okay, und dann auch in verschiedenen Orchestern dann? Oder gibt es da auch welche, die dich dann häufiger mal anfragen?
Ja, also ich habe schon eigentlich, ich meine, wir sprechen jetzt irgendwie nach einem Jahr, was anders als alles andere war, so, ne? Also deswegen, ich versuche vom Normalzustand zu sprechen, oder ich weiß nicht, ob dieser Normalzustand jemals wieder eintreten wird. Aber bis vor der Corona-Krise war ich vor allem in einem Orchester in Recklinghausen, Gelsenkirchen, sehr, sehr häufig als Aushilfe immer da. Und da halt die ganze Bandbreite, Sinfonieorchester, Opern, Ballett und sowas alles. Also sehr klassisch. Da bin ich auch immer sehr gerne hingefahren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann wird es überhaupt wieder große Orchestersachen geben? So, ne? Das heißt, da habe ich schon sehr, sehr viel gespielt. Ja, kann ich aber jetzt gerade nicht einschätzen, ob das wiederkommt. Und dann aber auch halt mal in anderen Orchestern, so in der Region, aber immer als Aushilfe und nicht als Festangestellter.
Ja, die Hoffnung besteht ja auf jeden Fall, dass es wiederkommt. Aber kommen wir doch vielleicht mal auf dein eigenes Ensemble zu sprechen, das Kollektiv 36 Köln. Was ist das denn für ein Ensemble?
Ja, wir sind gerade dabei, zu versuchen, uns so ein bisschen zu definieren. Also das Kollektiv, wir haben das Gefühl, wir sind nicht wirklich ein Ensemble, also mit dem, was so an Definition von dem Ensemble dranhängt, können wir uns nicht so richtig mit identifizieren, weil das häufig ja so läuft, dass es irgendwie eine künstlerische Leitung gibt und eine Organisation und das Programm festgelegt wird und so. Und wir haben uns im Prinzip darauf dem verschrieben, Neues aufzuführen. Und zwar eigentlich ausschließlich. Das heißt, Sachen, die vorher noch nicht so passiert sind. Das heißt, wir haben am Anfang, daher kommt diese 3-6 oder 3-6, ganz am Anfang waren wir 3 KomponistInnen und 6 MusikerInnen, die halt gemeinsam in diesem Kollektiv waren. Und dann haben wir geguckt, was passiert denn, wenn wir alle zusammen zu 9 Sachen organisieren und Projekte machen und so. Und ja, wir haben jetzt gerade das Gefühl, wir sind irgendwo so zwischen Ensemble und Band, weil wir ja immer unseren eigenen Content quasi produzieren. Also in den meisten Fällen, also fast immer, sind es wirklich immer eigene Inhalte, die wir von uns geben. Also die Formate sind selbst gewählt und eben die Stücke auch halt geschrieben für uns und dann auch viel mit uns. Und wir haben so eine Reihe, die sich dann irgendwie selbst Hashtag-Reihe genannt hat, obwohl wir eigentlich nur Nummer 1 oder Nummer 2 oder Nummer 3 schreiben wollten. Das ist so unsere große Konzertreihe. Da hatten wir jetzt auch im Oktober. Zum Glück konnten wir es noch durchführen, unser letztes großes Konzert, wo wir einen Raum uns aussuchen, als allererstes, einen Raum, der uns interessiert, der nicht unbedingt was mit Musik zu tun hat, beziehungsweise der einfach nicht unbedingt als Konzertsaal ausgewählt oder gebaut wurde oder so, sondern der uns als Raum interessiert. Und dann ausgehend von diesem Raum entstehen dann Kompositionen, die wirklich, also es ist ein Arbeitsprozess von 1,5 Jahren oder so, bis wir da wirklich dann diese Konzerte spielen. Ich meine, da gehören ganz viele Förderanträge zu, da gehört ganz viel zu. Ich meine, man muss das Geld irgendwo herbekommen, um das zu bezahlen. Da ist sehr viel Organisationsarbeit. Und eben auch die Kompositionen sind meistens dann sehr aufwendig und sehr viel im Austausch geschehend. So.
Wie funktioniert das denn dann mit den Kompositionen? Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor mit 9 Leuten an einem Stück oder einem Projekt, hast du es ja genannt. Es scheint ja wirklich viel dran zu hängen, nicht nur die Musik selber, sondern auch alles drumherum, der Raum und die generellen Gegebenheiten. Wie funktioniert das, dass man dann zu 9 an so einem Projekt arbeitet?
Also die KomponistInnen haben natürlich so ein bisschen die Deutungshoheit über ihre Stücke, ne? Das ist schon so. Und die schreiben auch Musik. Was jetzt vom Inhaltlichen musikalisch sehr viel zusammen passiert, ist, dass wir uns über die ganze Zeit und auch schon früh im Kompositionsprozess, dass wir als MusikerInnen da eingebunden werden. Das heißt, wir treffen uns mit den Komponisten, wir spielen, versuchen Klänge aus, probieren Sachen aus. Also wir kennen uns mittlerweile ja auch gut. Das heißt, mittlerweile wissen auch alle voneinander, was sie gerne machen, das ist immer was Wichtiges, und was sie gut machen und wo man sie pushen kann. Und ja, so entstehen halt Kompositionen, die für uns alle extrem persönlich sind, ne?
Ja.
Also man könnte jetzt sagen, die anderen KomponistInnen werden jetzt nicht unbedingt in dem Stück einer Kollegin, eines Kollegen mitschreiben, sondern da behält dann jeweils der Komponist, die Komponistin schon so die Autorität. Was aber unheimlich viel passiert, ist eben der Austausch mit uns MusikerInnen, sodass wir sehr, sehr viel Input selber geben können, Input bekommen, damit ein bisschen arbeiten, das wieder zurückgeben. Ja, so dass eben was sehr, sehr Persönliches entsteht und wir uns alle sehr damit identifizieren können, was da am Ende auf der Bühne passiert. Und ich glaube, das ist eine große Stärke von uns. Und das gibt es auf anderen eben auch. Dann gibt es aber auch die Ebene der ganzen Organisation und Planung. Wir machen das ja alles selber. Und haben irgendwie mit der Zeit gemerkt, dass es so in unserem Kontext von diesem Kollektiv extrem wichtig ist, dass es wirklich sehr, sehr demokratisch abläuft. Das heißt, es sind im Prinzip alle Entscheidungen oder die größeren Entscheidungen werden immer zu neunt getroffen und werden immer zu neunt ausdiskutiert. Und es ist, glaube ich, sehr zeitaufwendig, aber für uns im Prinzip sehr wichtig und sehr zielführend, weil dann nicht nur das, was ich vorhin jetzt über die Kompositionen gesagt habe, das gilt dann halt auch für die Projekte, die wir machen und für alle Entscheidungen, die wir treffen. Das sind immer Entscheidungen, wo jeder und jede gehört wird und
Klar,
ja,
das
man
geht
muss,
dann
ja.
so Hand in Hand wahrscheinlich, ne? Das Organisatorische mit dem Kompositorischen irgendwie. Und es ist ja, gerade das macht es ja dann auch aus. Könnte ich mir vorstellen, dass es dann halt so persönlich wird, dass man halt eben in alles halt mit eingebunden wird und das halt nicht so aufgeteilt wird. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe noch eine Frage, und zwar hast du gerade eben, als es noch um das Kompositorische so ein bisschen ging, hast du gesagt, dass ihr dann so nach neuen Klängen und Geräuschen und sowas sucht. Wie funktioniert das? Macht ihr das nur auf den Instrumenten oder wird dann da auch schon der Raum mit einbezogen? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also den Raum ganz früh mit einzubeziehen, das versuchen wir immer, indem wir irgendwie auch vorher mal in den Raum gehen, also deutlich vor den Konzerten und so. Ist aber praktisch ein bisschen schwierig, weil wir die Räume ja mieten und weil wir, es sind ja nicht irgendwie Räume von uns, die dann mal so zur Verfügung stehen oder die uns einfach mal gegeben werden, sondern das ist dann auch immer wieder eine Geldfrage. So, wir haben nicht lange Vorbereitungsphasen. Also wir hatten jetzt vor unseren zwei Konzerten, glaube ich, 4 Probentage in dem Raum. Das war
mal so viel.
Ja, aber das war schon ganz gut. Also wenn man es vergleicht mit dem großen Projekt davor, da hatten wir, glaube ich, im Prinzip nur Probentag und Konzerttag, wo dann noch der Aufbau dazu kommt und dann so kleine Momente, wo wir netterweise mal kurz reingelassen worden sind, um akustische Sachen oder sowas auszuprobieren. Wenn wir Klänge forschen oder so, das sind eher, da geht es eher darum, was am Instrument möglich ist oder was jemand mal raus, also man kann zum Beispiel sagen, so, ich habe gerade eine neue Technik irgendwie mir drauf geschafft, die ich total geil finde und wo ich total Lust hätte, dass die in dem Stück stattfindet. So, ne? Und,
du hast gerade vielleicht mit deinem Kontrabass ein kleines Beispiel oder was man sich da unter einer neuen Technik vorstellen könnte. Also ich stelle mir vor, man hat halt seine Hand, mit der man greift, die andere Hand spielt den Bogen und für mich, oder es kann ich mir nicht vorstellen, was es da noch für Techniken gibt, die man da vielleicht noch so mit einfließen lassen könnte.
Also was ich zum Beispiel, das ist ein ganz gutes, konkretes Beispiel. Also wir haben, genau, neben diesen großen Hashtag-Konzerten haben wir auch kleinere Nebenprojekte. Und jetzt gab es im Sommer, hatten wir eine Anfrage, dass wir dass wir einen Garten bespielen, einen Park bespielen. Und haben uns da eine mobile Klanginstallation, so haben wir es, glaube ich, genannt, oder mobile Konzertinstallation überlegt, Soundscapes haben wir das genannt. Und das war dann in dem Museum Insel Hombruch. Da war dann das Konzept, muss ich jetzt nicht ausbreiten, aber es musste jeder von uns quasi ein kleines Tape vorproduzieren dafür. Und ich habe dafür ein Stück oder hatte gerade ein Stück einfach geübt, wo eine Pizzicato-Technik angewendet wurde, die ich total gerne mochte. Und das
Pizzicato heißt Zupfen,
ja. Genau. Und das mit zwei Händen gleichzeitig. Das heißt, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Technik genau erklären soll. Das heißt, du legst den Daumen, so, stell dir so vor, du legst den Daumen auf die Seite und zupfst mit den Fingern. Das heißt, du legst den Daumen dahin, wo du den Ton Seite haben willst, ja. Genau. Und das sind halt alles Flageolets, also alles Harmonics. Und ja, weil ich da gerade voll davon begeistert war, war auch in meinem Tape viel von dieser Pizzicato-Technik, ne? Von dieser, und das geht mit beiden Händen gleichzeitig. Und weil das vor allem mit einer, also dieses Projekt, wir vor allem mit einer Komponistin gemacht haben, also die dann auch als Musikerin da aufgetreten ist. Da war nicht das ganze Kollektiv beteiligt. Und ja, weil es eben im Sommer so ein Ding war, wo ich mich voll mit beschäftigt habe und wo ich so richtig viel Spaß dran hatte, hat dann eine Komponistin, Fasia, eben auch in dem Stück, was wir dann im Oktober gespielt haben, hat sie einfach extra für mich nochmal diese Pizzicato-Stellen reingeschrieben, die dann natürlich voll in ihrer Klangwelt sind und mit Scordaturas und also mit anderen Akkorden, als es die normale Stimmung des Kontrabass gibt. Aber das ist dann so ein kleines Tribute.
Da merkt man dann, also quasi die Zusammenarbeit, dass man selber den Input gibt und der andere dann was Neues wieder daraus macht quasi.
Genau, ja? Genau. Das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel, ja, wo es einfach
ja, cool, um sich das bildlich auch mal vorzustellen, was das so ist. Ganz kurz vielleicht noch zur Erklärung mit den Flageolets. Das sind ja, glaube ich, wenn man die Finger dann auf die Seiten legt und dann der Ton gestrichen wird und dann der Oberton da quasi erklingt. Ne? Das ist auch dann eine bestimmte Technik und so ein ganz weicher, höherer Ton als der eigentliche, den man so bei einem Kontrabass dann anspielt.
Ja, weich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es sind, das sind dann natürliche Obertöne, die auf den Seiten sind, indem man einfach nur den Finger drauflegt und nicht runterdrückt. Genau.
Ja. Wow, das ist auf jeden Fall klingt nach einem sehr, sehr spannenden und auch sehr umfassenden und facettenreichen Projekt mit dem Kollektiv. Du bist aber ja auch nicht nur mit deiner Musik quasi selber tätig, sondern hast ja auch einen Verein gegründet, um ein Projekt zu unterstützen in Guatemala. Was ist das für ein Projekt, das du da unterstützt?
Ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich daran denke eigentlich. Das ist der Wahnsinn. Dieses Projekt ist eigentlich ein kleines Wunder. So, also dieses Projekt ist wirklich unglaublich. Das ist ein Kinder- und Jugendorchester in Guatemala auf der Hochebene in einer sehr ländlichen Region, in einer sehr armen Region im Sinne von, es hat keiner Hunger, wobei da kann ich gleich auch noch zukommen, aber es ist auch schwierig. Also es ist einfach nicht besonders wohlhabend, sagen wir es mal so. Und da hat sich vor mittlerweile 16 Jahren, glaube ich, ein Grundschullehrer, der da eben an der Grundschule in diesem Dorf gearbeitet hat, das heißt, er kannte die, also der ist auch aus dem Dorf da, und er war 27 und ist sehr ziemlich rein zufällig in der Hauptstadt in ein Konzert gegangen, weil ihn irgendwie ein Freund mitgenommen hat und gesagt, da gibt es ein Konzert und da spielt ein Jugendorchester. Und das war halt in der Hauptstadt. Und das hat er sich angeschaut und gesagt, boah, das können meine Jugendlichen und Kinder auch. Und man muss dazu wissen, dass in Guatemala, wie auf vielen Orten der Welt hier ja auch in gewisser Weise, diese klassische Musik ein Ding der absoluten Elite und Oberschicht ist. Ne? Also es gibt, ich weiß nicht, kennst du das Sistema aus Venezuela?
Ja.
Ja.
Das ist auch so ein Jugendorchester, die aber ziemlich durch die Welt auch touren, oder?
Ja, genau, die jetzt, also die haben dann in der Spitze auch ein Spitzenorchester und es ist aber auch vor allem so ein breiten Ding. Und das gibt es dann so in Ansätzen irgendwie auch in Guatemala. Was aber heißt eigentlich, das ist für die weiße Oberschicht. Das heißt, die können sich dann so ein bisschen damit rühmen. Wir haben auch Jugendorchester und wir haben auch ein Sistema. Und wer spielt da drin? Natürlich die Kinder der Eltern, die genug Geld haben. Und das sind einfach zum allergrößten Teil weiße, reiche Menschen. So. Und in der Region in Santa Cruz, Balanja, das ist das Dorf, sind wahrscheinlich 90% der Leute Nachfahren von Kaktschikel, Mayas. Und dieses Land hat einfach eine, ja, wie eigentlich viele dieser kolonisierten Länder, eine jahrhundertelange Tradition der Unterdrückung, der Diskriminierung, des der Prekarität. Und es ist ein unheimlich starkes Ding. Deswegen dieser Gedanke, jetzt komme ich wieder dahin zurück, dass Edras in dem Moment sagt, das können meine Jugendlichen auch, heißt nicht nur, bestimmt sind die auch musikalisch, sondern diese klassische Kultur oder diese europäische Kultur, das ist was Weißes. Und das ist was so tief Rassistisches in dieser Gesellschaft drin. Das heißt, und dann komme ich dazu, was Leute über die Jahre über dieses Orchester gesagt haben, mir persönlich, der ich dann da war und mit Menschen gesprochen habe, gesagt habe, ich arbeite in einem Orchester und das ist da und da. Und die Reaktion von Menschen ist, nee, das ist nichts für die. Nee, die müssen erstmal, also die müssen erstmal richtig lesen und sowas. Und es ist so ein unheimlich starkes Empowerment-Ding, dass der gegen alle Widerstände ohne Vorkenntnisse mit ein paar Leuten angefangen hat, ein Orchester zu gründen. Das hieß am Anfang das Gemüseorchester, Orchester de las Verduras, weil, wie gründest du ein Orchester? Die haben angefangen, auf einem Feld Gemüse anzubauen. Also das ist alles Landwirtschaft, die haben alle Kleinstparzellen und so. Ne? Gemüse anzubauen und der Ertrag von diesem Feld nach einem Jahr ging ausschließlich in das Orchester. Ja. Haben die ein paar Geigen gekauft und ein paar Tutorial-DVDs und damit haben die halt angefangen, ein Orchester zu gründen.
Und also wirklich aus dem Nichts heraus.
Wirklich. Und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr berührend und einfach sehr stark. Mittlerweile leitet Edras zwei weitere Orchester. Das heißt, er hat zwei weitere Orchester aufgebaut. Also ich vorstelle, die Vision ist, dass ein großes Kulturzentrum in dieser Region entsteht und verschiedene Orchester zusammenspielen und so. Ja, und da gibt es irgendwie nochmal einen ganz anderen Aspekt auch für, was die Musik eigentlich macht. Also ich meine, ich bewege mich hier ja immer in so einem, naja, Kultur, Hochkultur und Kunst und so in diesem professionellen Kontext, der oft total toll ist und großartig. Aber wenn man woanders die Musik in den Kontext setzt, dann kann Musik halt auch ganz andere Sachen machen. Und das, finde ich, wird hier halt hin und wieder mal vergessen, weil wir irgendwie uns in diesem Hochkulturdiskurs befinden. Aber ja.
Was meinst du denn, oder könntest du das vielleicht mal in Worte fassen, was dieser Unterschied ist, was da Musik machen kann in der Gesellschaft, die da ist?
Sagen wir es mal so. Du hast die Musik, so das klingt jetzt so pathetisch, ich kann das nicht so gut in weniger pathetische Worte finden. Oder
Kein
es ist,
Problem.
die Musik ist in dem Fall ein Bindeglied zwischen den Leuten. Und die Musik ist in dem Fall häufig, also es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt den Aspekt, dass da Menschen künstlerisches, musikalisches Talent haben und Lust haben, sich auszudrücken, künstlerisch und musikalisch, die ohne dieses Orchester einfach gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten. So, der Alltag ist sonst Schule, Feldarbeit, Schlafen, Essen. Schule, Feldarbeit, Schlafen, Essen. Am Ende ist dann entweder nur noch Feldarbeit oder du hast irgendwo einen anderen Job und dann ist es Job, Feldarbeit, Schlafen, Essen. So. Und also das sind eigentlich Edras Worte. Und der hat gesagt, ich muss diesen Zirkel durchbrechen. So. Und da muss man sich auch mal vorstellen, was das heißt, dass du Menschen, die auf die Arbeitskraft ihrer Kinder, also Eltern, die auf die Arbeitskraft ihrer Kinder, die Kinder arbeiten ja seit ab 10 Jahren, musst du im Haushalt oder auf dem Feld oder sonst wieder arbeiten. Und dann musst du es erstmal den Eltern mitgeben. Warum gibt es einen Mehrwert darin, dass jetzt mein Kind Stunden der Woche damit verbringt, ein Instrument zu lernen?
Ja,
Und ich
gerade
glaube,
weil es
die.
da noch nicht so emanzipiert ist.
Ja, vor allem ist es dann einfach auch so eine Rechnung. So, was habe ich finanziell davon? Warum soll ich mir das leisten, das Kind 2 Stunden an einem Tag abzustellen für Musik? So. Und das ist in dem Kontext völlig nachvollziehbar, ne? Und er hat es aber geschafft, das zu etablieren, so dieses Orchester. Ja, und dann eben auch so, also das ist dann aber wieder auch seine persönliche Vision, ne? Es ist irgendwie auch ein machistisch geprägtes Land und auch das ist was, wo er sagt, so, wir sind alle gleich, wir geben uns alle die Hand zur Begrüßung und wir können alles gemeinsam, also Männer und Frauen oder Jungs und Mädchen und so, da gibt es keine natürliche Ordnung, wer mehr oder wer weniger ist, sondern wir können hier zusammen was erreichen. Und so dieses ganze Ding, wenn man so, also so abgehängt ist von der Gesellschaft, ist das so ein starkes Ding und das entsteht halt durch die Musik. Und dann, naja, dann erzählen die Kinder natürlich das Gleiche, was man hier erzählt, wenn man das erste Mal mit einem Sinfonieorchester spielt. So dieses Gefühl, also mit dem Jugendorchester oder so, dieses Gefühl, auf der Bühne zu sein und dann so. Und ich glaube, das ist sehr bestärkend.
Ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Also ist es ja auch schon eine sehr, sehr starke und sehr wichtige Rolle, die Musik da spielt, irgendwo auch für die Kinder und auch für ja, das ganze Leben irgendwo. Ja, willst du vielleicht einmal kurz sagen, wo man da vielleicht noch ein bisschen mehr über den Verein herausfinden oder erfahren kann?
Wir haben eine Homepage. Das ist balanjaerklingt.de. Das ist eigentlich ein wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst. Jein finanziell unterstützen. Was Edras über die Jahre und so gelernt hat, und wir sind da komplett einverstanden, dieses Orchester muss komplett unabhängig bleiben. Das Orchester darf sich nicht, auch wenn wir sehr, sehr wohlgesonnen sind, darf sich nicht darauf verlassen, dass Geld kommt. Wir als Verein sind wirklich zur Unterstützung da. Wir werden, die sollen uns, die können uns fragen, wenn es was gibt, wenn wir, genau, auch klar haben wir mal finanziell unterstützt, aber wir haben auch Instrumentenspenden und so organisiert. Aber wir haben diesen Verein gegründet, nachdem wir alle mal da gewesen waren und mit denen gearbeitet haben und die kennengelernt haben, haben diesen Verein gegründet und haben denen gesagt, wir wollen euch unterstützen und ihr sagt uns wie. Und die haben darüber gesprochen und haben im Endeffekt sich gewünscht, dass wir als Verein im Prinzip so eine kleine Entsendeorganisation werden. Das heißt, dass wir für einen Austausch sorgen, die halt freiwillige MusikerInnen da hinschicken, die finanziell unterstützen, die logistisch unterstützen, damit Menschen aus der ganzen Welt, also vor allem natürlich gerade aus Europa, nach Balanya fahren und mit denen arbeiten, also ausgebildete MusikerInnen, die eben ihr Know-how übers Instrument, also tatsächlich was können, was sie denen beibringen können. Also nicht, das ist ja immer mit diesen Freiwilligendiensten häufig schwierig. Man kann nichts, man hat nichts und man fährt irgendwo hin und macht dann irgendwie
noch nicht mal
wichtige Arbeit. Und ja, genau, in dem Fall würde ich halt sagen, es geht darum, natürlich am Instrument den Leuten was zu zeigen und das, was man gelernt hat, in verschiedenen musikalischen Kontexten weiterzugeben. Und so findet eben so ein Austausch statt. Und genau, das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich machen. Natürlich unterstützen wir auch mal finanziell, wie so zum Beispiel die Probensaalmiete übernehmen wir gerade.
Ja. So. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden und sehr herznahen Projekt. Und das Projekt, ja, wie du jetzt gerade die Rolle da der Musik in diesem Projekt und für das Orchester, für die Kinder, die in dem Orchester mitspielen, beschrieben hast, was da die Musik für eine Rolle spielt, geht auf jeden Fall total Hand in Hand mit unserem Thema, was wir halt in unserem Seminar jetzt auch schon besprochen haben, eben die Rolle der Musik in unserer Gesellschaft oder die Rolle von uns Menschen auch in unserer Gesellschaft oder wie wir halt eben unsere Rolle selber sehen oder was wir mit der Musik in der Gesellschaft machen können. Das waren alles so Themen, die wir halt besprochen haben und über die wir uns ausgetauscht und diskutiert haben, halt in unserem Seminar. Vielleicht kannst du jetzt abschließend noch mal das kurz und knapp zusammenfassen, was du denkst oder wie du dir wünschst, was die Musik für eine Rolle einnehmen kann.
Ich finde es sehr schwierig, das gerade außerhalb des Corona-Kontextes zu bewerten. Ich finde so.
Dann vielleicht eine Wunschvorstellung, wie es sein könnte, wie es vielleicht in 10 Jahren wieder aussehen könnte.
Eine Wunschvorstellung. Also was für mich halt voll meine Vision ist, mit meiner Musik, jetzt gehe ich mal auf diese neue Musik, es ist ja experimentelle Musik und sowas, die wir machen und so unser quasi selbst erklärter Anspruch und das finde ich sehr wichtig, ist, dass man eben Formate entwickelt in der Musik, die halt dafür sorgen, dass sich Leute für diese Inhalte interessieren, die nichts mit der klassischen Konzertform anzufangen wissen. Und jetzt speziell für diese zeitgenössische, experimentelle Musik, würde ich mir wünschen, dass das funktioniert, dass man Formate findet, die das eben aus dieser Nische rausholt und die halt diese Kunst weiter, an die Menschen bringt. Weil ich glaube, dass das eigentlich überhaupt nicht stimmt, dass kein Mensch was mit neuer Musik anfangen kann. Ich glaube, das liegt häufig an der Präsentationsform und so. Und ich würde mir wünschen, dass das vielleicht durch gute Formate, dass das Publikum auch mehr zurückkommt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber da macht ihr ja mit eurem Kollektiv schon, leistet ihr die beste Arbeit.
Ja, das aber läuft auch ganz gut.
Aber es ist natürlich auch vor allem, also es ist ja sowieso schon ein komplexes Thema und dann gerade in solchen Zeiten da irgendwie dran zu denken, ist es natürlich nochmal ein Stück schwieriger, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir hoffen auf jeden Fall auch, dass wir jetzt im Laufe der weiteren Zusammenarbeit noch irgendwie ein bisschen weiterkommen vielleicht und weitere Wünsche, weitere Vorstellungen irgendwie finden und ein paar weitere Antworten vielleicht auch noch finden auf Fragen, die jetzt noch so offen im Raum stehen. Denn es bleibt ja auch nicht bei dem Interview, was wir heute machen, sondern es geht ja noch weiter mit dem Workshop. Da wird dann auch noch die Heidi Bayer, die Jazz-Trompeterin, auch aus dem Kölner Raum dazukommen. Und wir werden im Rahmen des Workshops ja dann ein Thema erarbeiten und dann Moritz und Heidi zusammen in einen Kompositionsprozess schicken und sind auch schon ganz gespannt und freuen uns darauf, was da alles bei rumkommt. Und ja, diese Komposition soll dann auch in Kooperation mit der Kölner Philharmonie noch auf die Bühne gebracht werden. Und ja, ich würde sagen, wir freuen uns und sind total gespannt, eben was dabei rumkommt und ja, freuen uns total auf die Zusammenarbeit. Und jetzt sage ich dir erstmal vielen Dank, Moritz, dass du heute hier dabei warst.
Ja, danke dir.
Schön, ja, dass ich bis da nächste sein konnte. Woche.